Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, wie immer am Montag. Unser heutiges Thema, Abstimmungen und Wahlen natürlich. Ukraine und Putin, Mitch McConnell und Donald Trump. Was läuft in Amerika? Also, gestern grosser Wahl- und Abstimmungstag, wie fast immer, hast du fast alles verloren, Markus. Was hat am meisten wehgetan?
Gar nicht.
Nicht?
Ich finde, das Mediengesetz war so wichtig. Das hat alles überstrahlt.
Nein, nein. Also deine ganzen Emotionen waren beim Herrn Baumer.
Nein.
Bei der letzten Woche hast du gesagt, der Baumer muss weg und so. Weil er hat natürlich die Heresie, hat Gotteslästerung gemacht, hat gegen die Atomsoms hat er irgendwie sich geäussert. Und damit ist er also einem Verdikt zum Opfer gefallen. Und du hättest lieber dann wäre die Angst vor der alten Alternativen im Stadtrat gehabt.
Ja, das würde jetzt nicht so, so weit gehen, aber der Michael Baumer hat es geschafft und jetzt ist er wieder gut. Nein, jetzt ganz ernsthaft. Das Mediengesetz war etwas vom Wichtigsten gewesen, überhaupt, auch für unsere Branche, für dich und mich. Und von dem her ist das ein unglaublich schöner Abstimmungssonntag.
Aber bleiben wir noch ganz kurz bei Atom, weil die Partei, die du offiziell noch angehörst, hat ja wollen eine Kehrtwende machen. Der Thierry Burg hat einen neuen Chef und die haben jetzt einen Kongress gehabt und irgendetwas rausgelassen, das ich nicht verstanden habe. Was haben sie jetzt gesagt? Ja, nein, ja, oder irgendetwas, oder sie haben einfach ihren Präsidenten nicht will im Regen stehen.
Nein, sie haben ganz einen wichtigen Grundsatzentscheid gefällt, sie haben Thierry Burkhard gestärkt. Es ist vollkommen klar, dass auch die FDP, sobald der Bedarf da ist, und das ist etwas, das kannst du sofort ändern, sofort umdefinieren, sobald der Bedarf da ist, ist auch die FDP für Atomtechnologie, was für ein AKW denn gebaut wird oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen in der Wiederbelebung von der freisinnigen Partei, die Thierry Burkhard jetzt gelungen ist. Das ist eine absolute Riesenleistung, dass er nachher sogar einstimmig die Resolution verabschieden konnte. Technologieverbot. Das Unliberalste, was es überhaupt gibt, ist draussen. Nein, ist ein sehr grosser
Erfolg. Also, es war eine Wischiwassi-Resolution. Und ganz klar, eben neue Technologie, die gibt es natürlich nicht. Bedarf kann man noch nicht nachweisen. Und er hat ja gesagt, man hofft, dass wir es nicht brauchen, sondern mit erneuerbaren Energien dort durchkommen. Aber irgendwie hat er auf diese Art und Weise nicht gerade einen Tolken geholt bei seinem ersten grossen Auftritt. Er hat ja die meisten Abstimmungen verloren, wie du ja auch. Also, Mediengesetz.
Das stimmt doch gar nicht.
Ja.
Ich habe die wichtigste Abstimmung gewonnen. Ich war sogar noch im Referendumskomitee. Es ist ein richtiger persönlicher Triumph, wie ihn du auch ganz selten erleben darfst.
Ja gut, also ich war ja auf der gleichen Seite. Darum können wir
bist
uns aber
nicht im Komitee gewesen?
Nein, ich gehe nicht im Komitee. Ich bin Journalist, ich bin nicht Politiker.
Ja.
Und ich vermische das nicht. Ich finde das völlig daneben, wenn sich Journalisten in Komitees einordnen tun. Dann können sie ja gar nicht mehr richtig
wenn es um unsere Branche geht, du hast für die UKW-Beibehaltung gekämpft, hast eine Petition gemacht, bist zur Bundesrat gegangen, hey, du bist als Politiker unterwegs gewesen. Roger, bitte hör auf, wenn es um unsere eigene Branche geht, ist es wichtig, dass wir uns politisch einsetzen. Das ist das Milizsystem von der Schweiz, das ist etwas völlig Normales.
Also, aber ich gehe nicht in politische Komitees rein. Mein einziger Sündenfall kann ich gleich noch erwähnen. Es ist ums Hartum-Stadion gegangen. Dort bin ich mal in ein Komitee gegangen, weil Fußball steht über allem, auch über links und rechts. Aber ganz klar, es ist natürlich jetzt auch eine Niederlage, wieder einmal für Simonetta Sommaruga nach dem CO2-Gesetz, das sie ins Amt gesetzt hat, jetzt das auch. Und ich habe es eigentlich das Schlimmste gefunden, wie sie das gestern Abend begründet hat. Sie hat gesagt, ja, das ist einfach zu gross gewesen, zu viel Geld. Und man hat nicht können kommunizieren, dass die Kleinen das überkommen. Also sie hat im Prinzip erklärt, dass sie von Anfang an versagt hat.
Ja, vor allem hat sie ja viel können machen, dass die Vorlage nicht so gross wird. Das war ja gerade auch recht gewesen. Zweitens hat sie ja das Argument von der Kleinen hat sie ja immer vertreten und offensichtlich nicht durchgedrungen. Ja, aber look, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, Simonetta Sommaruga ist da jetzt nicht so wahnsinnig für das verantwortlich zu machen, weil das ist eigentlich Doris Leuthard. Das sind alles noch Hinterlassenschaften von der Doris Leuthard, das CO2-Gesetz auch. Das ist die grosse Tragödie von der Simonetta Sommaruga, dass sie nach einer von der charismatischsten Politikerinnen kommt, die wir hatten. Die hat extrem viel durchgebracht beim Volk. Viel Unsinn, sehr viel Unsinn. Und Simonetta Sommaruga, die jetzt leider langsam ein Charisma hat, wie ja, einfach nicht mehr das. Sie hat ja.
Arbeitslehrerin.
Ja, sie hätte mal Charisma gehabt, aber seit sie bunt mal. Ich finde schon, als Konsumentenschützerin hat sie den Ton richtig getroffen. Aber eben, dass sie jetzt solche Vorlagen nicht mehr durchbringt, zeigt schon, die Frau ist wahrscheinlich auch ein bisschen amtsmüde.
Also, muss man noch sagen, eben bei der UKW-Abschaltung, da bin ich eben tatsächlich zu ihr gegangen. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, sie sind doch früher auch auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten gewesen, wie ich auch. Und jetzt reden sie noch von der Branche und der Branche. Und dann hat sie gesagt, aber sie kommen zu spät, Herr Schawinski. Und ich bin aber nicht zu spät gekommen. Ich habe gesagt, spät ist erst, wenn der Hebel unten ist. Aber ich muss noch etwas sagen zu Doris Leuthard. Doris Leuthard wird mein übernächster Gast in meiner Sendung Schawinski sein, auf Blue. Ja, und dann werden wir mal mit ihr über das alles reden.
Das wird ja kritisch werden.
Ja.
Heute mal schauen, ob du die Atom-Doris wieder zu einer Atom-Doris machst.
Wollen wir mal schauen. Aber immerhin, das finde ich also...
Das ist super.
Ja. Das ist super.
Gratulieren.
Nächsten Sonntag übrigens der Emil. Gestern ja TV Wannemacher, also es fängt so richtig an laufen. Kann man übrigens, falls man den Sender nicht findet oder leicht findet, auf YouTube jederzeit abrufen. Aber reden wir noch über die Wahlen. Tabakwerbeverbot ist auch eingegangen. Du hast einfach gesagt, das Wichtigste ist die Wirtschaft, das Wichtigste ist Freiheit. Ob die Jugendlichen anfangen zu rauchen, ist weniger wichtig. Das Volk hat besser gesehen als der Markus Somm.
Ja, ja, gut. Ich meine, das ist die Illusion, die wir haben. Wir haben jetzt seit 30 Jahren machen wir Prävention beim Rauchen. Und das Rauchen hat bei den Jungen im Fall nicht abgenommen. Es ist ein Problem. Das Rauchen ist schlecht. Ich bin absolut gegen das Rauchen. Aber die naive Vorstellung mit Werbeverbot, können wir das verhindern? Das ist eben so ein bisschen die Gouvernantenhaltung von ein paar alternden Rot-Grünen, die das Gefühl haben, wir können alles vorschreiben und dann ist die Welt schon besser. Es ist nicht so. Und das Nächste, was kommt, und das betrifft uns Medien halt wirklich, es wird ein Verbot nach dem anderen kommen. Am Schluss kannst du fast für nichts mehr werben.
Also gut, also das ist natürlich eben ein Spruch von einem, der die Werbeindustrie über alles stellt. Ich bin der Meinung, man muss Gesundheit in das Zentrum stellen. Und natürlich bringt es etwas, wenn man im Restaurant nicht mehr raucht. Natürlich bringt es etwas, wenn man keine Werbung mehr hat, so Open-Air-Konzerte für die Jugendlichen, weil sie sind Einsteiger. Und du, der dann einfach dann sagst, und dann verbieten wir eben, wie heisst es noch, Servilla oder Hüpfelküchli oder irgendetwas.
Fleisch, man diskutiert jetzt schon Fleisch. Wort kommt bald, Alkohol sowieso. Dann wird wahrscheinlich Zucker dran kommen, Coca-Cola kommt dran, Fanta kommt dran. Am Schluss tun sie das Radio 1 verbieten. Es fängt so an, die Werbeindustrie, das ist eine der wichtigen Industrien von unserem Land. Und es ist, und ich meine, auch für dich und für mich wichtig. Und es ist doch völlig klar, solange ein Produkt legal ist, sollte man für das können werben.
Nein, das sehe
nicht ein.
Nicht.
Sehe ich nicht ein. Sie sollen es verbieten, dann sollen sie doch Rauchen verbieten.
Ja, gut, es gibt auch Medikamente, wo man nicht keine Werbung dafür machen kann.
Ja, finde ich falsch.
Also, ein Stempelstübe ist auch runtergehalten, oder?
Das ist am schlimmsten. Das ist halt mit Abstand am schlimmsten. Das ist eine Katastrophe. Jetzt haben wir Gott verdeckt. Wir bringen die Steuern nie nicht mehr ab im Bund. Das ist eine der ganz grossen, schlimmen Einsichten, die wir gestern hatten.
Aber gut, aber jetzt, was sagst denn du dazu? Der Bundesrat war dafür, das Parlament war dafür, die Linke haben geschrien, Schiss, und grosse Mehrheit im Volk. Das heisst, da passiert doch etwas. Offenbar, die Wirtschaft, und eben die, die sagen, eben wie du, die Wirtschaft ist über alles, das ist unser Gott. Da, oder wie sagst du, Ueli Maurer, die schaffen Arbeitsplätze, unbestritten. Die schaffen auch Umsatz, unbestritten. Aber sie sollen eben auch Steuern zahlen.
Ja, aber nicht sinnlose Steuern, die dazu führen, dass Leute, die Unternehmen gründen, gestraft werden, wie zum Beispiel der Nebelspalter. Das ist eine birrenweiche Steuer. Wir haben ja gar nicht darüber geredet, ob man Steuern generell soll. Sinken, das ist eine birrenweiche Steuer. Aber schau, nein, was, aber was wir können weiter schauen, Roger, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Wirtschaft ganz offensichtlich nicht mehr mehrheitsfähig ist. Ja. Und das sollten Sie sich mal überlegen, warum. Ich habe da schon ein paar Ratschläge.
Gut, also auf die werden wir sicher nicht hören, wie wir
Gott sei Dank. Lass jetzt aber auch auf dich nicht. Sonst wären es schon lange
gut,
weg.
Wir wären
schon lange in der Sowjetunion, wenn sie auf
gut,
dich
also gut. Hören. Also, ein kleines Best-of. Was für Ratschläge.
Ja, hat der, sind hat das sind so? Die gleich.
Nein.
Nein, das sage ich ja nicht. Nein, aber es ist ja völlig klar, die grossen Konzerne haben ein riesen Imageproblem. Und die sollten mal überlegen, warum. Ein Grund ist sicher, dass viel zu viele ausländische Manager haben. Der zweite Grund ist, dass sie eben nicht nur die SP, die Linke gegen sich haben, sondern sie haben auch die SVP gegen sich. Wenn du siehst, auf dem Land, wie viele Leute auch die Steuer abgelehnt haben, die Beseitigung. Und ich meine, das ist noch eine Vorlage von Ueli Maurer. Ich meine, das muss dir unheuerlich zu denken geben. Die SVP kannst du nicht mehr holen als Grosskonzern. Ich muss dich einmal fragen, warum? Ist logisch, warum? 30 Jahre lang hat Economy Suisse eine Kampagne nach der anderen gegen die SVP gemacht. Muss man sich nicht wundern.
Ja gut, aber die SVP muss man auch schauen, wenn wir gerade jetzt auf die Zürcher Stadtratswahlen gehen. Die SVP hat Städte aufgegeben, freiwillig, Stadt-Land-Graben. Marco Chiesa, was haben sie jetzt noch gebracht? Und der Ferner, nein, ganz fern liefen ihre zwei Stadtratskandidaten, haben auch noch im Gemeinderat verloren. Die haben Städte aufgegeben, Winterthur ebenso. Das ist jetzt irgendwie eine Partei, die sich nur noch aufs Land irgendwie konzentriert. Ich war letzte Woche im Toggenburg. Dort funktioniert. Nur es wohnen weniger in Toggenburg als in Zürich.
Aber in Dietikon wohnen viel und in Schlieren wohnen viel und in Gladbruck auch. Schau, die Aglo ist überhaupt nicht irgendwie ein Linksgebiet, sondern das SVP. Da können sie noch fest wachsen. Und das Zweite ist, die Städte haben sie nicht aufgegeben, soviel ich weiss. Also, grundsätzlich haben die Bürgerlichen ein Problem, nicht nur die SVP, auch die FDP. Die FDP hat jetzt endlich zugelegt, dank dem Thierry Burkhardt. Völlig klar, der Baumer ist fast abgewählt worden. Hätte er den Schwenker nicht machen müssen. Wenn er den Schwenker nicht gemacht hätte, wäre er noch sicherer gewählt worden. Freisinnige müssen freisinnig sein und sonst braucht man sie nicht. Wir brauchen nicht eine zweite GLP, die sich freisinnig schminken.
Also, der Baumer ist darum so schlecht gewählt worden, noch Glück gehabt gegen den Wedi-Angst am Schluss, weil er einfach nicht aufgefallen ist, hat es geschafft, 4 Jahre lang unbemerkt das Amt zu führen und hat jetzt gerade noch knapp geschafft. Der Filippo ist auch noch ganz hinten drin. Also die Freisinnigen sind gerade noch reingeschlafen und ob das nächste Mal dann noch so funktioniert, kann man schauen. Aber ich finde eigentlich interessanter als das, die SP, das müssen wir feststellen, die können bringen, wenn sie wollen, die werden einfach gewählt. Auch Simon Brander, der also wirklich eine Spassbremse ist vom Ärgsten, wo ein Velofahrer Propagandistin ist, die selber nicht Velo fährt. Aber man kann dort bringen, was man will. Man muss noch SP auf dem Label haben und schon wird man gewählt.
Genau. Und findest du das gut?
Überhaupt nicht.
Nein, ich finde es daneben. Es war doch bei den Bürgerlichen genau gleich gewesen. Und du hast ja das auch noch erlebt im Kalten Krieg. Wenn du so stark bist, dass du eben jeden Herdöpfelsack zum Bundesrat kannst machen, wie der Fahner das mal behauptet hat.
Für 100'000 Franken.
Genau, dann hast du ein Problem. Dann hast du nämlich nicht mehr so gute Leute, dann musst du nicht mehr kämpfen. Und du siehst es ja jetzt bei den Parlamentswahlen, die SP hat ein echtes Problem. Seit den Nationalratswahlen haben sie praktisch in allen Kantonen verloren, in allen grossen Städten verloren. Sie haben im Parlament keinen Erfolg mehr. Und dass du in der Exekutive als stärkste Partei relativ lang noch Erfolg hast, das ist normal, das war bei der FDP auch so gewesen. Aber irgendwann ist es dann plötzlich fertig.
Gut, also Wermuth und Meier, die bringen keinen Erfolg. Das ist also keine volksversprechende Politik, die machen. Aber ich glaube, auch bei den Grünen ist irgendwie das Limit fast schon erreicht. Die haben jetzt zwar noch ein bisschen zugelegt, aber man hätte eigentlich mehr müssen erwarten. Und die haben es auch ein bisschen, meiner Meinung nach, arrogant gemacht, indem sie den Dominik Waser als Stadtratskandidat gebracht haben. Sehr unbeholfen, jung und grün, lange offenbar nicht. Vielleicht braucht es dann dort doch noch ein bisschen mehr.
Ja, und ich meine, das ist der Grund, warum der Wedi Angst wirklich fast Stadtrat worden wäre. Hätte ich im Fall nicht so schlimm gefunden, kennen den noch von früher. Ist ein richtiger Kommunist gewesen. Nein, ist richtig PDA-Mitglied. Bin mit dem sogar mal, nein, nie zusammen. Ich bin nie in der PDA gewesen, aber PDA habe ich relativ auch gut gekannt. Und bin sogar einmal mit dem Wedi Angst in ein Archiv gegangen in der Welschland und haben wollen herausfinden, ob da ein Patron seine Arbeiter schlecht behandelt hat. Der Wedi Angst hat gefunden. Schon, ich es nicht so schlimm gefunden, aber also ich kenne ihn auch und ich finde, er wäre kein schlechter Stadtrat gewesen. Wäre sicher besser gewesen als alle 4 anderen Sozialdemokraten. Wäre ein interessanter Stadtrat gewesen.
Gut, aber können wir festhalten, die Grünen irgendwie der grosse Schwung ist dahin. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt einfach durchmarschieren können. Die SP krebst von ihrem hohen Niveau. Die SVP spielt langsam überhaupt keine Rolle mehr. Die FDP haltet sich so und sind so die Grünliberalen und die Mitte, die jetzt irgendwie noch ein bisschen die Lücken rein können.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht gerade berauschend, oder? Also die GLP hat jetzt auch nicht den Durchmarsch gemacht, oder? Sie profitieren ein bisschen von dieser Formschwäche von der SP. Die SP ist ganz sicher viel zu jung und zu woke, oder? Das ist ein Problem. Aber GLP ist jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber grundsätzlich würde ich noch etwas anderes sagen, wegen der SVP, die du erwähnst. Was auch interessant ist, ist ja beim Mediengesetz, ist ja an sich durchaus ein Sieg von der SVP. Die SVP war da entscheidend gewesen. Aber in der Kampagne Überhaupt nicht. Also das ist schon interessant, oder? Das Referendum, ich kenne ja die gut, das ist wirklich der Bruno Hug und der Philipp Gut praktisch im Alleingang mit dem Peter Weigel zusammen haben die das gemacht. Und die SVP hat nicht wahnsinnig viel gemacht,
nein,
die FDP hat auch nichts gemacht.
Die sind aufgehockt.
Die Mitte hat auch nichts gemacht. Ja, das ist interessant, oder? Das zeigt schon, sie sind nicht nur in der Stadt, haben sie jetzt da einen wahnsinnigen Taucher gehabt, sondern sie sind auch national nicht wahnsinnig aufgefallen.
Aber man hat das gar nicht so als grosse Überraschung angeschaut. Zeitungen heute zum Teil gehen ja ganz in andere Richtung. Jetzt kennt ihr als nächstes das SCG da mit der Halbierungsinitiative. Und ich glaube nicht, dass die jetzt schon lanciert wird. Die warten jetzt so, hat man mir gesagt, aus internen Kreis. Die warten, bis Corona vorbei ist, dass sie richtig können sammeln können. Und dann kommen sie mit dem. Aber männlich ist der Meinung, dass das noch eine ganz heisse Nummer könnte werden für die SCG.
Ja, bin nicht sicher. Bin nicht sicher. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, die SCG ist viel besser abgestützt, breiter abgestützt als die privaten Medien.
Also muss schon sagt das deine Frau, die dort schafft?
Nein, ich sehe erstens, schafft sie dort, das weiss, deshalb weiss ich alles über das. Nein, jetzt, ernsthaft, ich sage es als Beobachter. Die politischen, die privaten Verlage, die sind viel unbeliebter als die SRG, das muss man einfach sagen.
Das glaube ich nicht. Das
gut,
glaub
sehen
ich
wir
nicht. Den.
Sehen
die SRG, ich finde den Linksvorwurf völlig überrissen, das finde ich daneben, das stimmt einfach nicht. Ich habe das Gefühl, einfach mit der Qualität des Management, was für Leute dort sind, sind das Leute, die das Medium lieben, die das Medium leben, oder sind das irgendwelche Apparatschiks, die dort schauen, dass ihr Lohn möglichst hoch oben ist und noch ein bisschen aufgesetzt wird. Ich glaube, das könnte ändern, dann als
Kriterium. Ja, aber das sehen doch die Leute nicht. Weißt, das, ja. Das ist jetzt ein sehr professioneller Blick, das sehen doch die Leute nicht. Ja, glaube ich nicht. SRG, glaube ich, muss keine Angst haben vor dieser Abstimmung, gut, ehrlich gesagt. Und,
gut. Aber da man ja weiss, dass der Markus immer falsch liegt, würde ich sagen, SRG, passet
ja,
auf.
Ja, Medien sehen, bin ich richtig gelegen. Hey, ja, ich bin viel richtig gelegen. Nein.
Ja gut, aber das ist ein No-Brainer.
Das ist kein No-Brainer.
Gut, habe ich mich sogar als
Medium
an.
Ja, wir sind auch noch zusammengeschissen in deinen linksextremen Kreisen.
In meinen linksextremen Kreisen. Gut, also, reden wir über Ukraine, Russland. Das ist eine ganz extreme Situation. Jetzt wird es wirklich ernsthaft. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gespürt gehabt, dass es könnte einen grossen Krieg geben in Europa. Und es ist in den letzten Tagen noch virulenter geworden. Ich habe von Anfang an geglaubt, nein, der Putin blufft. Aber je länger er blufft, desto mehr kommt er vielleicht unter Druck, dann eben doch nicht zu bluffen, sondern zu zeigen, dass er eben doch kein Bluffer ist. Und da habe ich jetzt wirklich Angst, dass wir etwas erleben werden. Es gibt Evakuierungen von ausländischen Staatsbürgern, Börsen gehen zusammen, Flugverbindungen werden eingestellt, etc. Und in Amerika, der Herr Sullivan hat gesagt, jetzt ist so das Fenster offen ab dieser Woche, so wie man es schon im November vorausgesagt hat, während sogar noch die Olympischen Spiele laufen, wobei man kann sich halt nicht vorstellen, dass das der Putin macht, bevor die vorbei sind, Ende von dieser Woche, weil das würde Xi Jinping nicht so cool finden, sein neuer Buddy. Aber es ist eine ganz heisse Situation und man weiss, ein Krieg anfangen ist relativ etwas Einfaches, ihn aber aufzuhören, das ist etwas Schwieriges. Kommt dann meistens immer ganz anders raus.
Gut, was ich nicht ganz verstanden ist, was jetzt die Amerikaner für eine Strategie haben. Oder? Also wenn du das natürlich so öffentlich sagst, was jetzt Geheimdienste dir sagen, dann tust du ja den Putin fast unter Druck setzen, dass er endlich zuschlägt.
Nein.
Oder, also ich komme nicht ganz draus. Ich finde es jetzt ein bisschen komisch,
dass es ist eine neue Strategie. Sie haben sich natürlich über Tölpel 2014 bei der Krim und dort hat der Putin mit seinen grünen Männchen, die natürlich russische Soldaten waren, hat können Fakten schaffen. Und jetzt sagen sie, unsere Geheimdienste sagen, es kann eine False Flag Operation sein, also irgendetwas, das man provozieren tut, oder? Oder wie hat der Hitler gesagt, ab 1945 wird zurückgeschossen, der Sender Gleiwitz ist angegriffen worden, irgendetwas, eine Provokation machen, die keine war, die fake ist. Und sie haben offenbar so gute Informationen, dass sie das auch ihren Alliierten können zeigen. Und die haben auch eben ihre Botschafter, Botschaftspersonal etc. zurückgezogen. Es ist also mehr als warme Luft.
Ja, nein, ich habe nicht gesagt, es sei warme Luft. Ich verstehe nicht, warum das, das nachher öffentlich sei. Weißt, weil das führt ja dazu, dass der Putin eigentlich einer sagt, ja, jetzt greife ich doch nicht an, jetzt weiss die Ukraine ja ganz genau, was ich will.
Nein,
also,
Markus,
ich verstehe die Strategie nicht. Ja, sag mir doch, du musst erklären, Roger, warum machen sie das? Du kommst ja Joe Biden-Administration sehr gut raus. Genau. Du weißt, wie die fühlen und denken und, genau, und träumen
vor allem. Sie wissen, dass die Russen immer beschissen. Sie wissen, dass die Russen immer lügen, wie sie das machen. Und sie sagen, die haben diese Strategie. Wenn das passiert, dann haben die wieder gelogen. Und machen eben aus Provokation raus das, wo sie dann sagen, das sei eben nicht so
gewesen. Das verstehe ich, aber der Zeitpunkt. Weißt, ich weiss nicht, warum sie jetzt das so stark rausspielen, wenn sie Chinesen unter Druck setzen, weil den Chinesen passt das nicht unbedingt, dass während der Olympischen Spiele nachher alle Aufmerksamkeit auf Russland gelenkt wird. Es muss irgendein Hintergrund sein. Aber ist ja gleich. Ich glaube auch, dass der Putin gar nicht mehr zurück kann. Der Putin muss jetzt irgendetwas machen. Ob es jetzt ein richtiger Angriff ist, der das ganze Land nachher besetzen will, oder ob er nur einfach unten im Süden eine ganze Landbrücke nimmt. Ein guter Freund von mir hat letztens ein Gespräch geführt mit einem finnischen Sicherheitsexperten von einem finnischen Think Tank. Und das ist deswegen interessant, weil, wie du auch weißt, Finnland war eigentlich immer sehr nahe bei den Russen. Er hat auch lange zu Russland gehört. Sie sind auch Leute, die sich keine Illusionen machen über die Russen. Sie kennen sie gut. Der ist absolut überzeugt, dass der Putin bald angreift. Und eben, dass er genau da macht. Dass er einfach im Süden ein Stückchen nimmt, dass er nicht das ganze Land besetzen will. Aber das sehen wir dann.
Also, das wissen wir alle nicht. Ich glaube, das wird nicht so laufen. Er will eine neue Regierung in Kiew haben. Eine russlandfreundliche Regierung. Das wird sein Ziel sein. Und
eben, aber dann muss er nicht das ganze Land besetzen.
Ja, aber dann muss er einen Staatsstreich dort machen oder mit fünf Kolonnen, die er dort hat.
Das schafft er ja wahrscheinlich. Weil jetzt ist ja auch klar, dass die EU gar nichts macht. Und die Amerikaner
eben. Nein, sie machen eben sehr viel.
Ja, ja.
Ich finde, sie machen viel. Ja, und ich finde, ich bin sehr beeindruckt übrigens von Macron, wie der sich einsetzt,
das stimmt,
wie Macron, er da reingeht und auch sein Prestige.
Aber auch im Wahlkampf.
Moment, ja. Eben. Umso mehr. Also er geht ins Risiko. Weil er sagt, ich gehe jetzt schauen, dass es keinen Krieg gibt. Und wenn es jetzt einen Krieg gibt, das wird ihm im Wahlkampf dann nicht helfen. Im Gegenteil. Also er geht da ein grosses Risiko ist. Der Olaf Scholz hält sich zurück. Dein neuer Freund, wie man ja weiss.
Olaf Scholz? Ja, ist das mein neuer Freund?
Nein, du hast ihn schon abgetischt, bevor er
Nein, ich finde den Schröder gut. Ganz ehrlich gesagt. Den Schröder finde ich eigentlich gut. Katastrophe, dass er sich so gut versteht mit dem Putin. Aber als Politiker ist der gut gewesen. Scholz finde ich ist wirklich ein Schluck Tee. Ja, korrupt sind noch viel.
Nein, aber so korrupt und so offen korrupt wie der Schröder, also ich habe den ja mal erlebt.
Ja, ist ja von deiner Seite. Ja.
Nein, ist nicht von meiner. Hör doch jetzt auf. Also ich mag mich erinnern, ich habe noch kleine Anekdote zum Schröder. Ich bin einmal dort als Sat.1-Chef bin ich zu ihm hineingebeten worden, so einen Termin, hat er mit grossen Medienleuten immer so Leute empfangen, um irgendwie seine Medienkontakte aufrechtzuerhalten. Morgen mal bei 11 Uhr, hier im Bundeskanzleramt, er schon mit der Zigarre. Und dann sagt er doch, und heute Nachmittag kommt der Silvio, aber der ist doch ein bisschen zu klein geraten.
Das ist ein frecher Sieg. Er ist auch nicht groß.
Eben. Er ist überhaupt nicht groß. Mich kennt er nicht. Und dann kommt der italienische Premierminister und macht ihn so. Ich denke, was bist du für ein Blöder?
Primitiv. Das sind die primitiven Politiker.
Genau. Gut, also, ich habe das Gefühl, dass die NATO das gut macht, dass die jetzt ganz klar sagen, wir gehen nicht eingreifen in der Ukraine. Und es passiert jetzt das, was ich vor zwei oder drei Wochen da schon prognostiziert habe, dass es eben nicht nur Sanktionen gibt im üblichen Stil, sondern gegen die Oligarchen. Die Buddies von dieser Mafia-Bande in Moskau, die Buddies von Trump, dass man die abstrafen will.
Vom Trump? Wieso vom Trump?
Nicht vom Trump, vom Putin. Kommt fast aufs Gleiche. Also, dass man denen ihre Vermögen ihre einfriert, dass man denen ihre Liegenschaften vielleicht blockiert, in London und in Miami und wo die überall sind. Und dass die dann sagen, okay, das wollen wir nicht zulassen und dass dann der Putin in Gefahr kommt.
Das ist eine schöne Prognose. Dann mal schauen, ob es rauskommt. Ich finde, wenn es jetzt zum Krieg kommt, hat NATO schon mal versagt. Eigentlich müsste NATO, wo ja nichts anderes ist als ein Verteidigungsbündnis zur Abschreckung vom Gegner, dann hat NATO eigentlich schon meiner Meinung nach schon versagt. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Sie hätten müssen aufrüsten, die hätten müssen in Polen sofort Raketenstellungen aufbauen. Alles das machen, wo zum Beispiel der Biden und auch der Obama sich nicht mehr getraut haben. In Tschechien Raketen hinstellen, im Baltikum Raketen hinstellen. Einfach den Russen drohen. Wirklich drohen. Und zwar ganz mit Waffen.
Moment. Drohung würde bestehen, wenn ihr die Ukraine angreift, dann schicken wir eure Raketen.
Ja, genau. Dann machen wir voll. Dann gehen wir voll. Aber du musst ja nicht einmal sagen, Roger, du musst gar nicht sagen. Du musst nur Polen, Panzer reinfahren lassen, deutsche Panzer reinfahren lassen, englische Panzer reinfahren lassen. Musst schauen, wie der Putin reagiert hat. Der hätte keinen Krieg gewagt. Weil Amerika, to mess with America, das ist im Fall nicht so lustig. Und das ist übrigens der Grund, warum wir glauben, der Putin wird einen kleinen Feldzug machen. Okay. Weil mit Amerika ein Krieg ist gleich nicht lustig.
Also ich glaube, es darf keinen Krieg geben unter keinem Titel.
Ja, ich bin ja nicht dafür.
Zwischen dem Putin und der NATO, das darf es nicht geben. Eben. Weil das ist dann unkontrollierbar. Weil wenn dann der Putin in die Defensive kommt, dann hat er ja noch, wie wir wissen, ein paar Atomwaffen etc. und Second Strike Capabilities und so weiter. Nein, das darf nicht passieren. Das, also bitte, wenn jetzt der Putin oder die russische Botschaft da uns zulässt, vergessen das, was der Markus Sohn gesagt hat. Das ist das Dümmste vom Dummen.
Aber du weißt nicht, dass ich so einen guten Kontakt habe zu der russischen Botschaft. Sie hätten schon lange angegriffen, wenn sie nicht auf mich hören würden. Nein, look, also Roger, ganz ehrlich, und das weißt du auch, die beste Methode gegenüber Diktatoren ist Abschreckung. Und es gibt nichts Besseres. Alles andere hat nicht funktioniert in der Geschichte. Es ist eine blöde Idee, gemeine allein mit Sanktionen, da bringst du nicht an. Und es wäre nicht schwierig gewesen, du hättest gar nicht Krieg androhen müssen, du hättest einfach müssen sagen, wir verlegen so viele schwere Waffen auf Polen, ins Baltikum, dass er unglaubliches Risiko sehen. Dann hätte Putin gesagt, das mache ich nicht.
Ganz also gut, also sie verlegen ja Soldaten, sind jetzt gerade wieder 3000.
700 oder so.
Nein, gut. Also, wenn wir schauen, wir hoffen, nächsten Montag, wenn wir da uns wieder zu einem freundlichen Austausch treffen, wie jede Woche, dass wir da noch Frieden haben in Europa.
Das ist der russische Botschafter.
Genau. Und jetzt reden wir noch rasch über eben deinen anderen Freund, den Donald.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Letzte Woche haben wir über den 6. Januar vom letzten Jahr in Washington geredet und das ist mir in die Nase gestochen im Nachhinein. Das ist ja gar nicht passiert. Es ist wie wenn der schwarze Block bei uns auf die Straße geht. Ja, der schwarze Block ist auf die Straße gegangen am letzten Samstag. Hat einen Auftritt gehabt, aber nicht um die Regierung zu stürzen, nicht um das Parlament abzusetzen und nicht um die Einsetzung von einem gewählten Präsidenten zu verhindern, wie das am 6. Januar in Washington passiert. Aber etwas anderes ist jetzt auch noch passiert, Markus. Du hast gesagt, völlig unwichtig. Die Amerikaner interessiert das gar nicht. Der Mitch McConnell, der republikanische Chef im Senat, also eigentlich der wichtigste Mann im Kongress, hat gesagt, es war ein Umsturzversuch. Er hat sich gegen den Donald Trump gestellt. Der Mike Pence hat sich gegen den Donald Trump gestellt. Und es gibt jetzt die Absetzbewegung und jetzt geht es natürlich weiter, weil das Komitee vom Kongress das tagt und das bringt immer mehr Sachen raus und es gibt bald jetzt öffentliche Hearings. Und das, was du gesagt hast, mit dem völlig lächerlichen und unpassenden Vergleich vom schwarzen Block, erweist sich doch, dass das zu einer ganz grossen, wichtigen Sache wird in Amerika, Markus Somm.
Gut, zuerst musst du dich distanzieren von dem, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, dein anderer Freund. Wladimir Putin ist nicht mein anderer Freund. Ich habe noch nie etwas Positives gesagt über den Putin. Also, ich höre.
Gut, ich korrigiere es. Putin ist nicht sein Freund, nur der Donald.
Gut, so ist tipptopp. Also, schau jetzt mal. Erstens habe ich absolut nicht gesagt, das ist völlig unwichtig, aber es ist für die meisten Amerikaner unwichtig. Es ist für die Republikanische Partei ein Riesenthema und es ist ein totaler Machtkampf, der jetzt in der Republikanischen Partei stattfindet und da geht es um den 6. Januar. Der Punkt ist aber, dass ich glaube, das Establishment wird auch das Mal wieder, wie 2016, verlieren gegen Donald Trump. Das ist der Punkt.
Gut, also der Donald Trump, da kommen immer neue Sachen raus. Er hat Dokumente vernichtet, hat sie verrissen und hat sie sogar ins WC abgespielt. Wie im neuen Buch von Maggie Habermann von der New York Times drinsteht. Und jetzt ist etwas mir aufgefallen. Magst du dich erinnern, er hat an mehreren Veranstaltungen gesagt, das WC in Amerika funktionieren nicht. Wir müssen 15 Mal spülen.
Ja. Das hat die Geberit nicht. Dann weisst du, dass Geberit in Amerika keine Wahl
hat. Nein, aber was er abgetan hat, er hat alle Papiere da drin gerührt.
Das ist der Grund.
Nein, es ist grässlich.
Bill Clinton hat auch viele Akten mitlaufen lassen. Bill Clinton hat das auch gemacht und da hast du weniger aufgeregt seinerzeit. Also schau, dass der Trump ein ist, der viel Seich macht, das ist offensichtlich. Ist klar. Aber ich sage jetzt einfach, das Interessante wird sein, wird es ihm genug schaden oder nicht. Und zur Zeit wird ihm das nicht schaden. Alles das tut seiner Basis nicht schaden.
Gut, also, er hat jetzt da auch wieder gegen das Gesetz verstoßen, Dokument vernichten dürfen wir nicht. Er hat 15 Kisten von Dokumenten, inklusive Sachen, die confidential sind und Top-Sieger, nach Mar-a-Lago in den Golfclub genommen. Die sind jetzt zurückgeholt worden in einem Raid. Sind da Leute aus Washington gekommen und gesagt, das gehört ihm gar nicht. Das muss er zurückgeben. Und das Wahnsinnige ist doch, er ist doch angetreten gegen Hillary Clinton, hat gesagt, die hätte da E-Mail auf ihrem Server vernichten. Mhm, und
stimmt.
Er...
Ja. Stimmt, ja, stimmt.
Ja gut, das
stimmt, ist das Problem, deswegen ist sie nicht gewählt worden.
Gut, und jetzt merkt man, dass etwas viel Schlimmeres
Nein,
macht.
Ist nicht viel Schlimmer.
Viel Schlimmeres.
Hillary Clinton hat 4 Jahre lang behauptet, die Russen haben Trump gewählt. Und es war alles falsch gewesen. Der Durham Report, wo du jetzt immer, wo langsam immer mehr rauskommt, das ist so ein Skandal, was dort gelaufen ist. Das ist ein Staatsstreich gewesen von der Vereinigten Geheimdienst, von der Demokratischen Partei, von der Hillary Clinton. Das ist ein Staatsstreichversuch gewesen. Und das ist übrigens der Grund, Roger, dass alle Leute, die auf der rechten Seite sind, auf dem politischen Spektrum in Amerika, interessiert den 6. Januar überhaupt nicht. Weil das ist Pipifax gegenüber dem, was Demokraten 4 Jahre gemacht haben. Und auch ihre Medien. Und deine Medien, die Medien, die du die ganze Zeit konsumierst und fast durchdrüllt, weil jetzt WC verstopft ist, weil die Akten abgespielt wird. Das ist okay, das sollen sie so machen, aber sie finden nur wieder Anhänger bei der Linken oder ganz Linken. Sie haben so Probleme mit ihrem Joe Biden. Der Joe Biden ist so unbeliebt, unbeliebter jetzt als der Donald Trump. Deshalb sind das alles Pipifax-Themen.
Das wünschst du dir, ist völliger Unsinn, als du erzählst. Der Durham-Bericht, der ist nicht rausgekommen und der hat nicht auf einen Staatsstreich hingewiesen. Völliger Unsinn. What about this?
Und nein, das ist ein Staatsstreich.
Und die Medien, die du schätzt, im Moment die Medien, die du schätzt, hat jetzt die Wall Street Journal, ein grosses Editorial von der Liz James, die Republikanerin ist, die sich einfach nicht wegputzen lässt von diesen Trump-Leuten. Die kommt aus der Familie Cheney. Die stehen alle und sagen, wir kämpfen für die republikanische Partei. Wir kämpfen für
die Verfassung. Das ist der Vizepräsident, der öffentlich gelogen hat über Waffen von Saddam Hussein. Der hat einen Krieg ausgelöst, weil er gelogen hat. Hey, das war viel verreckter gewesen als deine WC-Spülung von Donald Trump. Das ist der Cheney. Das ist der Cheney. Einer der grössten Monster aus Sicht der Linken. Und jetzt ist plötzlich seine Tochter die Heilige. Roger, es funktioniert nicht. Der Punkt ist, sie probieren abzulenken. Sie wissen, sie sind im Scheiß. Sie haben einen Präsidenten, den sie nicht brauchen können, der bald wahrscheinlich senil ist. Sie haben eine Vizepräsidentin, die sie auch nicht wählen können. Sie müssen das Trump-Geschichtli weiter aufrechterhalten. Und ich sage dir einfach, die Leute, die Trump gut finden, die werden den noch besser finden, genau wegen dem.
Also nochmal, der Mitch McConnell, der Mike Pence und andere grosse Senatoren, die tun sich jetzt distanzieren von Donald Trump. Auch wenn du das jetzt erzählst, natürlich die ganz extremen Leute in dieser Partei, die sind noch dort. Aber das wird die Hearings geben.
80% der republikanischen Wähler finden Trump immer noch gut.
Hey. Gut, also es ist nicht mehr 80%. Und noch, ich muss noch sagen, der Joe Biden tatsächlich hat die Popularität verloren. Er ist der Präsident, der am zweitwenigsten Zustimmung hat nach einem Jahr. Nur einer hat weniger gehabt.
Donald Trump. Aber ja, Donald Trump hat etwas gemacht dafür. Während der Joe Biden hockt im Keller und schläft. Das muss man mal schaffen. Das muss man mal schaffen. Mit dieser schläfrigen Politik von Joe Biden, die uns übrigens jetzt auch noch gerade einen Krieg bringt in Osteuropa, kann man dann auch mal sagen, Joe Biden hat eine grosse Verantwortung, wenn es einen Krieg gibt. Kann er sagen, nur dass das klar ist.
Jetzt haben wir es also gehört. Wer ist schuld? Es ist nicht Putin, es ist der Joe
Putin
Biden.
Ist schuld. Der Putin ist schuld, aber der Joe Biden hat alles versäumt, um den Putin zur Vernunft zu bringen.
Also der Joe Biden mit dem Putin ganz anders geredet als Donald Trump mit dem Dunk Putin.
Dunk mich schaurig. Ich habe nichts gehört. Wo sind die Raketen, die Trump aufstellen wollte? Und der Joe Biden nicht. Wo ist Nord Stream? Wer hat gesagt, Nord Stream, der Angela Merkel, du musst aufhören? Der Herr Trump und der Joe Biden hat gesagt, ja, Angela, du kannst schon. Nein, komm, hör auf.
Hast du eine Wand draussen? Hast du die Pressekonferenz letzte Woche vom Olaf Scholz?
Der
Biden hat gesagt, wir stoppen Nord Stream 2.
Aber das ist doch ein völliger Witz. Er hätte es im Frühling müssen stoppen. Das wäre gut gewesen. Jetzt sagen, ja, wo der andere schon 120'000 Truppen dort hat, und sagen, wir stoppen es dann. Das ist doch nichts.
Er kann doch im Prinzip als Amerikaner nicht sagen, wir stoppen Nord Stream 2, einfach da man einen schönen Frühlingstag, sondern er kann das nur auf dem Hintergrund von dieser Krise machen. Was erzählst du denn eigentlich?
Der Trump hat es gemacht. Der Trump hat Merkel total unter Druck gesetzt. Leider hat Merkel nicht nachgegeben. Aber an sich hat der Biden die Deutschen absolut aus dem Schneider rausgeholt. Und das war vor etwa einem Jahr. Das war ein riesen Fehler. Und erst nachher hat der Putin aufgerüstet.
Gut, also der Trump hat da damit einfach, das hast du ja gesagt, nichts erreicht, weil Nord Stream 2 weitergebaut wurde in der Zeit, in der er Präsident war. So, also. Hoffen wir auf Frieden, dass wir nächste Woche nicht über einen Krieg reden in Europa, wo wir nicht wissen, wo er hinführt, wo hoffentlich dann auch nicht so weiter eskalieren soll, wie es der Markus offenbar hofft, dass man da zurückschießt.
Ja, das stimmt alles nicht.
Zurückschießt?
Alles hure Seich. Nein, jetzt, wirklich, Roger, jetzt musst du aufpassen. Ja. Ich habe gesagt, ich glaube, der Putin nimmt den südlichen Teil von der Ukraine, er tut nicht das ganze Land besetzen. Ich habe nichts von Eskalation gesagt. Ich habe gesagt, wie man hätte das verhindern können, indem dass man Waffen hinstellt. Ich habe nicht gesagt, die Amerikaner sollen Russland bombardieren. Gell? Bitte, also bitte so zitieren, wie ich es gemacht habe.
Aber wenn man die Waffen anstellt und die anderen greifen an, dann muss man sie wahrscheinlich auch einsetzen, oder?
Dann kann man sie vielleicht einsetzen, das wäre dann auch gut gewesen. Aber dann hätten ja die anderen angegriffen. Und das ist ja eine Eskalation, wäre ja dann bei den anderen gewesen, oder?
Ja klar, die einen und die anderen. Die Tatsache ist, es darf nicht passieren. Also, machen wir da einen Punkt. Redet nächste Woche weiter und wünschen ganz einen vergnüglichen Abend hier bei Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil Frey Toyota Lexus Schlieren. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.